Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Das Magazin für Medien und digitale Kultur. Und ja, was wäre die digitale Kultur ohne die analoge? Oder anders gefragt, kann man angesichts der aktuellen Vernarrtheit in Brettspiele, analoge Kameras und Vinylplatten von einem Rachefeldzug analoger Technologien gegen die digitalen sprechen?
So lautet jedenfalls die These des Buches Die Rache des Analogen von David Sacks. Und darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Markus Richter und
Katja Bigalke. Wer an wem Rache nimmt, wenn Spielern in Computerspielen zunehmend das Lesen von Texten zugemutet wird, wie es derzeit der Fall ist, auch das klären wir später.
Und wir tauchen ein in die Welt von S-Town, einem Kaff in Alabama, in dem ein verschrobener Uhrenrestaurator namens John McLemore lebt. Und der ist wiederum der Protagonist des neuen Podcasts, der Serialmacher, an den wir natürlich alle große Hoffnungen knüpfen.
Unsere erste Netzmusik, die kommt von einem Duo aus Brasilien. Smarf nennen sie sich, kurz für Rodrigo Social Media und Cairo Audiovisual. Vermutlich nicht ihre echten Namen. Tesão pela Vida ist hingegen eindeutig ein Covertitel von Lust for Life, der Band Girls nämlich.
Eu queria namorado, homem amoroso na minha vida. Eu queria ter pai. Quem sabe assim talvez tivesse dado certo, mas eu tô louca, completamente insana. Pois é, eu tô bem louca, fudida pra caralho. Mas talvez se eu tentar.
Topic.
Es wirkt ein bisschen paradox. Endlich haben wir alle so tolle Tools wie das Smartphone, das es uns ermöglicht, all diese Dinge, mit denen wir früher unsere Wohnungen oder Taschen vollgestopft haben, Bücher, Schallplatten, Kameras, Notizhefte, Stifte, Spiele, all das können wir jetzt enorm platzsparend unterbringen und immer dabei haben. Und auf einmal gilt es wieder ganz unglaublich distinguiert, Fotos auf Film zu schießen, teure Füllfederhalter zu verschenken oder Vinylplatten zu sammeln.
Ja, schlägt damit jetzt das Analoge zurück. Da könnte was dran sein. Nehmen wir zum Beispiel mal die so gut wie tot geglaubte Schallplatte. Die hat sich wieder aufgerappelt. Seit 2006 haben sich die Verkäufe verzehnfacht. Im letzten Jahr haben wir Deutschen 3 Millionen Vinylplatten gekauft. Dabei wird die Technologie gerade 130 Jahre alt, sagen. Matthias Finger hat sich das mal angeschaut, wo das Analoge zurück in unser Leben drängt.
Meinen Plattenspieler habe ich entsorgt, vor einer gefühlten Ewigkeit. Eine Schrottkiste, mit der ich heute wieder punkten könnte, bei meiner Freundin zum Beispiel.
Du hast den Plattenspieler weggeschmissen? Oh, das ist ja echt mega krass schade.
Ja, warum? Das Ding hat nicht funktioniert.
Wirklich nicht, aber das hätte man bestimmt reparieren können und wir hätten jetzt die ganzen alten Platten hören können.
Ja, zu dumm.
Alles wird immer kleiner, aber ausgerechnet die unhandlichen schwarzen Scheiben sollen wieder in sein. Bei einer Stichprobe fische ich gleich 2 Schallplattenfans heraus.
Warum kaufst du Schallplatten? Die knistern doch und so.
Aber das finde ich gerade schön daran, dass das eben noch so analog klingt und so ein bisschen unsauber. Das hat irgendwie mehr Charme.
Ja, weil man einfach bewusster Musik hört, weil man auch mal alle 4-5 Lieder die Platte drehen muss und so. Man hört auch die Platte als Ganzes.
Sie sagen, Platten können sie anfassen, schöne Cover und Booklets auch. Mit MP3-Sammlungen geht das nicht. Stimmt.
Wenn ich mir die iTunes-Playlisten anschaue, da ist halt sehr viel Musik und das verliert sich einfach. Und so sind die Vinylplatten schön im Regal sortiert. Das ist schon schöner.
Zu viel Auswahl macht unzufrieden. Das kenne ich vom Nachwuchs. Willst du Schinken oder Salamistulle? Ruhe. Reduktion heißt das Zauberwort. Entschleunigung. Selbst auferlegte Beschränkung. Auch beim Fotografieren. 36 Bilder passen auf eine analoge Filmrolle. Bums, das war's. Einen Spannungsbogen gibt es trotzdem, erzählt mir Peter Nonhoff-Arps vom Magazin CT Fotografie.
Man weiß, wenn man auf den Auslöser drückt, dann ist das Bild nicht sofort gleich da, sondern man sieht es erst frühestens nach 2 Tagen. Und von daher erfordert analoge Fotografie einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit und auch Konzentration und eben Sorgfalt.
Trotzdem habe ich früher jedes zweite Bild weggeschmissen. Damals hat jeder Deutsche 3 Filme pro Jahr verknipst. Mittlerweile entstehen hunderte Bilder in einem einzigen Urlaub. Manche lesen nur noch gedruckte Bücher, andere schreiben wieder alles in Schönschrift. Wann habe ich das letzte Mal mehr als 3 Zeilen mit der Hand geschrieben? Einkaufslisten zählen nicht mit.
Was soll denn das heißen? Tornado?
Nee, Tomaten sollst du mitbringen.
Krass, du hast voll die Sauklaue.
Die Protagonisten des analogen Trends sind keine alten Fortschrittsverweigerer. Teens und Twens graben geradezu alte Kulturtechniken aus. Das hat fast was Archäologisches.
Sie sind nicht mit der analogen Fotografie aufgewachsen, sondern mit digitaler. Und da ist gerade die analoge Fotografie etwas, wo sie halt Fotografie ganz neu entdecken können.
Dem Zwang, immer neue Technik zu kaufen, entziehen sie sich geschickt. Analoge Gerätschaften funktionieren ewig, ganz ohne Updates. Dabei gibt es die rein analoge Praxis kaum noch, fällt mir auf. Musik für die Schallplattenpressung wird digital geliefert. Druckplatten für Zeitungen und Bücher entstehen am Rechner. Und die Abzüge analoger Fotos?
Die Labore scannen die Filme selber ein und dann wird das digitalisiert und eben auf Papier ausbelichtet. Da ist auf jeden Fall ein digitaler Schritt dazwischen.
Das Analoge und das Digitale verschmelzen miteinander. Ist das Comeback des Analogen also mehr Schein als Sein?
Fragt Matthias Finger. Das Analoge kehrt also zurück in unsere digitalen Zeiten. Besonders im Musikbereich ist das beeindruckend. Wie wir eben schon gehört haben, die Umsätze mit Vinylschallplatten lagen letztes Jahr mancherorts sogar erstmals vor den Downloads.
Und das ja, obwohl Vinylplatten lange als totgeweiht galten. Auch für den kanadischen Autor David Sacks war das so, bis er selbst die gute alte Schallplatte wiederentdeckte und sich dann überrascht von den vielen Gleichgesinnten, auf die er da getroffen ist, auf die Spurensuche des Analogen im Digitalen gemacht hat.
Und dabei ist das Buch Die Rache des Analogen herausgekommen. Darüber haben wir mit ihm vor der Sendung gesprochen. Und zwar zunächst über die Frage, was hinter dieser vermeintlich neuen Präferenz des Analogen steckt. Die gute alte Technik-Skepsis, die pauschal alles Neue ablehnt? Oder ist es vielleicht doch so eine Art konstruktive Kritik an digitalen Technologien?
I think that all technologies, whether it's digital technologies, mechanical technologies, electrical technologies in the 20th century.
Ich glaube, dass alle Technologien, seien es digitale, mechanische oder elektronische, immer auch eine Phase der kritischen Betrachtung durchlaufen. Anfangs ist da die Begeisterung für das Neue, man liebt es und glaubt, dass es jeweils das Beste für uns sein könnte, dass es nur Gutes bedeuten kann und die Welt verändern wird. Es gibt aber immer auch eine Gruppe von Technikfeinden, die das aus Prinzip ablehnen. Der eigentliche, vernünftige Prozess beginnt dann ein bisschen später, wenn wir uns die neue Technologie mit ihren Möglichkeiten ansehen. Dann blicken wir zurück auf die ihr vorangegangene Technologie, die vielleicht auch durch sie ersetzt wird. Im Fall der Digitalisierung ist das die analoge Technologie. Wir sind nun in der Lage, uns diese Technologie an sich anzusehen. Nicht im Rahmen von analog gegen digital, sondern dahingehend, wie die analoge Technologie die digitale ergänzen kann. Man kann für sich selber feststellen, warum sie jetzt vielleicht wertvoller für einen ist, was sie tatsächlich kann, nachdem man sie eigentlich schon aufgegeben hatte, oder wie man diese Technologie wieder in sein Leben oder seine Arbeit reintegrieren möchte.
Gibt es denn so ein Muster, wie solche Prozesse ablaufen, also wie eine Technologie eine andere verdrängt?
Ich glaube, Marshall McLuhan, der große kanadische Medientheoretiker, hat mal gesagt, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, die neue Technologie versucht zuerst, die alte abzuschaffen und verleiht ihr dann in gewisser Weise neue Kraft. Wenn man zum Beispiel die Musik nimmt, Vinylschallplatten, die wurden anfangs ja nicht von MP3-Spielern verdrängt, sondern von CDs. Da hatte man etwas Kleineres, Kompakteres, mit klarem Sound, das nicht zerkratzt wurde. Es wog nicht so viel, man konnte es im Auto hören oder beim Spazierengehen. Da fand ein Anpassungsprozess statt, alle kauften plötzlich CDs. Erst als physische Tonträger insgesamt zu verschwinden drohten, als wir Musik nur noch über MP3 oder Streamingdienste hörten, als man Musik gar nicht mehr physisch besitzen musste, haben wir angefangen, den eigentlichen Wert der Schallplatten zu sehen. Wenn eine Technologie keine Notwendigkeit mehr ist, sondern eine Wahlmöglichkeit, wenn also die neue Technologie die dominante Form auf dem Markt wird und wir die Freiheit haben, einen Schritt zurückzutreten und die alte Technologie uns wieder zu eigen zu machen. Nicht, weil sie mit der neuen konkurriert, sondern weil sie diese ergänzt. Ein gutes Beispiel dafür sind Kerzen. Als die Glühbirne erfunden wurde, fragten sich die Leute anfangs, brauchen wir das oder bleiben wir bei den Kerzen? Und dann wurde die Glühbirne zur dominanten Lichtquelle des 20. Jahrhunderts. Aber nach einer Weile sagten sich die Leute, okay, aber ich mag Kerzen trotzdem auf dem Esstisch. Sie sorgen für eine gute Atmosphäre. Und heute gibt es ein Riesengeschäft mit Kerzen. Duftkerzen, schönen Kerzen, religiösen Kerzen, welcher Art auch immer. Brauchen wir Kerzen? Sind sie notwendig? Nein. Haben wir uns technologisch nicht weiterentwickelt? Doch. Aber wir wollen sie haben. Dieser Wunsch kam allerdings erst auf, nachdem sie durch die neue Technik ersetzt wurden.
Sie behaupten ja, dass dieser Prozess der Verdrängung so eine Art Versuchsreihe ist, bei der wir ganz viel über uns selber lernen können, wie wir funktionieren, wer wir sind. Können Sie das mal erklären?
Ich glaube, dass die Art und Weise, in der wir auf die Dinge, die wir erfinden und erschaffen, auf Technologie und Kultur reagieren, viel über unsere Werte verrät. Die Welt der digitalen Technologie, Silicon Valley, die digitale Industrie, arbeitet ausschließlich nach dem Prinzip der Logik. Man macht das, was am logischsten ist und was wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Nach dieser Logik ergibt es überhaupt keinen Sinn, analoge Kameras, Vinylplatten oder Papier zu kaufen, wenn all das mit einer App des Smartphones erledigt werden kann. Die billigste, die wirtschaftlichste, die effizienteste Art und Weise, ein Buch zu lesen, ist das auf einem Kindle, Kobo oder einem anderen E-Reader zu tun. Das ist der Glaube, dass der Fortschritt weitergeht und die Menschen immer das tun werden, was das Beste und Fortschrittlichste ist. Aber in Wirklichkeit sind wir keine rein logischen Wesen. Wir handeln unlogisch. Und in diesen unlogischen Anteilen finden wir Liebe, Bedeutung und Kreativität. Wir wollen nicht immer nur das effizienteste oder das logischste Teil. Wir sind bereit, Mühen und materiellen Aufwand in Kauf zu nehmen, Platz auf unseren Regalen zu opfern für Dinge, die nach außen hin vielleicht keinen Sinn ergeben mögen, uns aber eine Form von Bedeutung und Freude bereiten und manchmal auch einen Vorteil für unsere Arbeit oder für das, was wir erschaffen.
Aber muss man diesen Prozess dann gleich so harsch beschreiben als eine Rache des Analogen? Das klingt ja schon so, als hätten wir überhaupt gar keine Wahl und da würde jetzt irgendetwas zurückschlagen.
Well, the revenge is the idea that, you know, these technologies were written off as dead.
Der Ausdruck Rache kommt daher, dass diese Technologien ja bereits abgeschrieben waren und nur noch ihre hartgesottensten Anhänger an ihnen festhielten. Alle anderen hielten die analogen Technologien für überholt. Das spiegelte sich auch in ihren Börsenwerten wider oder in den Preisen, für die zum Beispiel Schallplatten auf dem Flohmarkt verkauft wurden. Es war klar, das ist vorbei. Wir entwickeln uns weiter und gehen voran. Und ganz plötzlich fing dieser Bereich wieder an zu wachsen. Die Leute, die sich damit befassten, wussten, dass diese Dinge einen Wert hatten, aber der Rest der Welt konnte nicht sehen, warum.
Es ging gegen ihr Geschichtsverständnis. Technologien entwickeln sich nun einmal nach vorne. Das Alte muss sterben, das Neue muss leben. Und dennoch blicken wir heute auf ein bereits über 10-jähriges Wachstum der Vinylbranche. Die analoge Fotografie nimmt ebenfalls wieder zu. Unabhängige Buchläden in den USA nehmen zu, es werden wieder mehr echte Bücher verkauft, während die Verkaufszahlen der E-Books sinken. Der Eindruck der Rache stellt sich also ein, weil diese totgesagte Technologie, die von der digitalen Technologie überholt worden ist, ganz plötzlich und unerwartet wieder an Bedeutung und Popularität gewinnt. Also nicht Rache in dem Sinn, dass das Analoge nun das Digitale ausmerzen würde, sondern als eine Art Wiederauferstehen von den Toten.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer postdigitalen Wirtschaft, die da im Entstehen ist. Was meinen Sie denn damit? Also wird das zunehmend zu so einer Verknüpfung von analogen und digitalen Dienstleistungen dann aus einer Hand kommen? Und ist da zum Beispiel dieser Dienst Evernote zum Beispiel ein gutes Beispiel, der ja die Menschen eigentlich vom Papier wegbringen wollte, indem es eben an so einer papierlosen Verwaltung von Notizen arbeitet und diese auch anbietet? Aber der ist ja wiederum auch beteiligt an der Produktion von diesen ganz traditionellen Moleskin-Notizbüchern.
I think that is a very good example. First, what I mean by post-digital economy is that.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich von postdigitaler Ökonomie spreche, habe ich immer im Kopf, dass wir im digitalen Zeitalter leben. Das Digitale kommt nicht erst auf, es ist bereits die dominante Kraft und alles, was jetzt passiert, geschieht, nachdem das Digitale seinen Spitzenplatz eingenommen hat. All diese analogen Technologien, über die ich geschrieben habe, die nun wieder hochkommen, sind wieder angewachsen, nachdem ihre digitalen Gegenstücke erschienen sind. Die Buchläden verzeichnen ihr Wachstum lange Zeit, nachdem Amazon den Spitzenplatz auf dem Buchmarkt erreicht hat. Die vinyle Revolution hat sich entwickelt, nachdem das digitale Streaming den Markt erobert hat. Was zunehmend in dieser Wirtschaft funktionieren wird, sind Serviceleistungen, Ideen und Erfahrungen, die das Beste aus beiden Bereichen kombinieren und den Konsumenten verschiedene Optionen geben kann. Die Kombination des Evernote-Services mit dem Moleskine-Notizbuch aus Papier, da gibt es auch eins für Adobe. Wenn man da reinschreibt, kann es leicht gescannt werden und später bearbeitet werden. Das sind Technologien, die die Leute heute haben wollen. Die Leute wollen das Mittel ihrer Wahl zur Verfügung haben. Manchmal ist das eine Vinylschallplatte, die eine digitale Download-Karte enthält und die man auf einem Plattenspieler mit Bluetooth-Verbindung abspielen kann, sodass man keine ganze Stereoanlage kaufen muss. Diese Mischung wird zunehmend Erfolg haben. Die rein digitale Lösung liefert ebenso wenig alles, was der Verbraucher will, wie die rein analoge. Die Kombination der beiden und die Option, frei dazwischen wählen zu können, ist wohl die stärkste und effektivste Möglichkeit, für viele Unternehmen sich weiterzuentwickeln.
Was für eine Ästhetik entsteht denn da aus diesem Mix?
It's unique. It's a very unique one. That's a really interesting question. I think I've ever been asked that. You know, it is.
Eine ganz einzigartige. Das ist eine wirklich interessante Frage. Das hat mich, glaube ich, noch nie jemand gefragt. Es ist eine moderne Ästhetik. Die Notizbücher sind dafür wohl das beste Beispiel. Jede Technologie bietet im Bereich Design und Zeichnen etwas anderes an. Stift und Papier sind beschränkt, was ihre Größe betrifft, aber was man damit auf einer Seite erzeugen kann, ist vollkommen frei. Der Künstler oder der Autor ist komplett frei darin, was er zeichnen oder schreiben möchte. Nichts schränkt ihn ein. Auf der anderen Seite erlaubt einem eine Designsoftware Millionen verschiedener Anwendungen, alle möglichen Farben, Körnungen, was auch immer. Aber man unterliegt immer den Regeln, die diese Programme anbieten. Darüber hinaus geht nichts. Wenn man also diese beiden Technologien kombiniert, erhält man die Vorteile von beiden und kann die Nachteile umgehen. Man kann zuerst auf Papier zeichnen, es einscannen und dann digital bearbeiten und verbessern. Das liefert uns wirklich interessante und kreative Kunst und Design. Aber es ist eine eigene Ästhetik. Sie hat keine rein digitale oder rein analoge Optik, sondern diese Mischung aus beidem. Diese Mischung enthält ein menschliches Element, das sie enthärtet. Danach suchen wir vermehrt, denn es ist eine Neuerung gegenüber dem rein digitalen und es wird immer üblicher werden.
Wears off on us because it just becomes commonplace. Aber ist nicht das, was Sie da als Beispiele nennen, also diese Brettspiele zum Beispiel, die Vinylplatten oder diese Notizbücher, sind das nicht Produkte, auch wenn sie digital ergänzt werden oder auch verschmelzen mit digitalen Technologien, sind das nicht Bereiche, die doch sehr stark in einer Nische nur stattfinden? Also reicht das wirklich aus, um den Siegeszug oder die Revenge oder die Rache des Analogen zu proklamieren?
It depends on your perspective. I mean, I think if you're in those industries.
Das kommt auf Ihre Perspektive an. Wenn man in diesen Wirtschaftsbereichen arbeitet, ist das schon der Fall. Die Musikindustrie hatte die Vinylschallplatten aufgegeben, jetzt preist sie diese wieder an, weil sich damit Geld verdienen lässt. Wenn man also Musiker ist oder in der Musikindustrie tätig, hat das schon eine Bedeutung. Wenn man ein Normalbürger ist, der irgendwo wohnt, wo es keine Schallplatten gibt, dann ist einem das natürlich egal. Es wird nie wieder so groß werden, wie es einmal war, in den 70er Jahren oder so. Der Punkt, an dem Kodak Milliarden von Filmrollen pro Jahr produzierte, der wird nicht wiederkommen. Aber wenn man in diesen Bereichen arbeitet und diese Entwicklungen aufnehmen kann, ist es durchaus bedeutend, dann kann man von dieser Rache profitieren.
Mr. Sachs, thank you very much.
Thank you very much.
David Sachs über die Rache des Analogen. Und was mich bei während des ganzen Gesprächs gefragt hat, jetzt wird ja auch ein bisschen von Nischigkeit gesprochen, ob das nicht auch noch eine weitere Nische ist, die man da betrachten muss gesellschaftlich, weil dieses ganz Analoge, was da erzählt wird, das hat ja immer so ein bisschen den Hauch von Luxusgegenstand. Und ob es in Zukunft vielleicht so sein wird, dass man Armen von reichen Leuten davon unterscheidet, dass die Armen sich halt nichts anderes leisten können als das Digitale, also das eine Smartphone, wo alles drin ist, während man sozusagen also fast schon so ein bisschen herzeigend sich eine Schallplatte noch kauft oder Notizbuch dabei hat.
Ja, also ich glaube schon, dass in die Richtung gehen kann. Also, dass das Analoge quasi zu so einem Statussymbol wird, zu so einem Sammlerobjekt, zum Beispiel auch für Leute, die dann eben auch noch genügend Wohnraum zur Verfügung haben, um all diese alten Medien in ihren Wohnungen überhaupt noch horten zu können. Für mich hat das schon auch was Konservatives, auch, dass es sich am Ende ja lediglich um so eine Konsumentscheidung handelt, die dann ja auch eigentlich mehr darüber aussagt, welche Entwicklung der Kapitalismus da gerade nimmt und welche Distinktionsbemühungen da stattfinden. Und das sagt mehr darüber auf, eigentlich meiner Meinung nach, als über das Für und Wider jetzt bestimmter Technologien. Die gibt es aber durchaus, finde ich. Also für das Analoge spricht zum Beispiel im Film immer noch die Ästhetik oder zum Beispiel spiele ich auch immer noch gerne Brettspiele. Das kannst du wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen.
Doch. Kann ich sehr gut.
Tatsächlich?
Ja, ist also eines meiner Lieblingsspieler tatsächlich aller Zeiten ist Robo Rally. Das ist tatsächlich ein Brettspiel. Also ich finde das sozusagen sehr spannend und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ob nicht vielleicht in Zukunft, dass man auch sagt, naja, vielleicht brauchen wir doch ein gesellschaftliches Anrecht auf ein bisschen Analogie im Leben.
Ein bisschen analoge Lebenskultur.
So sieht's aus. Uns hier bei Breitband und Deutschlandradio Kultur können Sie auf beides, analog und digital, empfangen. Und hier gibt's jetzt Musik von Laura Olivia. He wants.
He can't get out of bed. He don't know where she is. He wants her in his eyes. Where has she been? He don't know where she's gone. He fights his days alone. He doesn't want to miss a single kiss. He should have never let her. So lost in her thoughts. He should have never let her. But then he thinks she's crazy. Getting lost in the wrong side of his world. And now he is at his worst. He wants to hate, wants to love, wants to get a little luck, wants to fight, wants to owe someone and be loved, wants to get and believe all this mess and just never look back again at all of this. Cause he wants to dance, wants to be. Many things to see, a never-ending trip with no mercy to eat. She has a lot of places to visit and feel free. She made a big decision, she had to let him go. She made a big decision, was not her intention, but she had to get lost in the wild side of this world. She'll never know that he wants to hate, wants to love, wants to get a little.
never look back again on all of these. Cause he wants to dance, wants to be with someone that he loves.
He Wants war das von Laura Oliver, einer jungen Sängerin aus Barcelona, die hier über einen Mann singt, der verlassen wurde, allerdings immer noch zu sehr an der Frau festhält. Ganz schön nostalgisch sind wir hier heute in der Breitband-Sendung.
Bis jetzt.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die hat uns heute Jochen Dreyer mitgebracht. Hallo.
Hallo.
Diese Woche war viel hin und her im Bundestag. Erst sollte das neue Datenschutzgesetz der Bundesregierung im Schnelldurchgang durch das Parlament gejagt werden. Dann wurde die Abstimmung doch wieder auf Ende April verschoben.
Und das hat wohl gute Gründe. Die Opposition fand nicht nur die Eile und die kurzfristige Ankündigung unerhört, sondern auch viele Sachverständige äußern immer noch Kritik am Gesetzestext.
Das Gesetz regelt beispielsweise Kameraüberwachung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in öffentlichen Behörden und Unternehmen. Was wird denn aber jetzt daran kritisiert?
Ja, also diese 8 Sachverständigen, die den Prozess begleiten, halten das Gesetz, so wie es jetzt ist, verfassungsrechtlich und auch vor allem europarechtlich problematisch. Und das neue Gesetz, das gibt es ja gerade, weil die Europäische Datenschutzgrundverordnung auf nationaler Ebene bis Mai 2018 umgesetzt werden muss. Und die Mitgliedstaaten sollen eigentlich nur wenige nationale Anpassungen in ihre Gesetze schreiben, weil ein möglichst einheitlicher Datenschutz natürlich am besten für die Bürger ist und auch für die Wirtschaft. Und wenn jetzt die Koalition ein Papier durchpeitscht, das den EU-Ansprüchen nicht gerecht wird, dann wird es nur erneute Anpassungen geben müssen und bei Unternehmen und Verbrauchern weiter Unsicherheit geben. Und die Kritik der Sachverständigen, die bezog sich aber auch nach der Anhörung im Innenausschuss vor allem darauf, dass das Recht der Verbraucher eingeschränkt werden soll, gesammelte Daten einzusehen und diese dann im Zweifel auch löschen zu lassen. Und Unternehmen, die können nämlich sagen, ah, das ist uns zu aufwendig, die Datenbank zu durchsuchen und Löschung vorzunehmen. Und wenn sie halt das nachweisen können, dass das zu aufwendig ist, dann müssten sie das nach dem jetzigen Entwurf nicht tun. Jetzt soll aber auch nochmal nachgebessert werden.
Von einem Datenschutzgesetz zum nächsten fragwürdigen netzpolitischen Gesetzesverfahren. Vor 2 Wochen sprachen wir ja an dieser Stelle schon einmal über das von Justizminister Heiko Maas vorgelegte Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Das soll soziale Netzwerke zu schnellerem Löschen von strafrechtlichen Inhalten zwingen. Deswegen wird es auch Hate-Speech-Gesetz genannt, denn aus dieser Debatte heraus ist es ja entstanden.
Dass die Regelungen, wie sie im Entwurf vorgesehen waren, zu zensurähnlichen Zuständen führen könnten, weil eben strittige Inhalte lieber vorsorglich als zu spät gelöscht werden könnten, das kann man auf breitbanddeutschlandradiokultur.de nochmal nachhören.
Aber jetzt hat das Justizministerium noch einen neuen Entwurf vorgelegt und es gibt immer noch Kritik.
Ganz genau. Und erstmal, und das kann man auch wieder nicht deutlich genug sagen, war der Prozess, wie der neue Entwurf vom Ministerium vorgelegt wurde, auch sehr ungewöhnlich. Denn natürlich arbeiten die Interessenverbände noch an ihren Repliken auf den ersten Entwurf. Und dann kommt schon der zweite. Das geht schon gegen die normalen Umgangsformen bei Gesetzgebungsverfahren. Und dann wurde der auch schon bei der EU gemeldet, zur Notifikation, wie das heißt. Und das, bevor sich dazu geäußert werden konnte. Und das ist zwar nur eine förmliche Sache, aber eben ungewöhnlich. Diese Schnellverfahren bei so wichtigen Themen und Gesetzen, die sind schon ziemlich fragwürdig.
Und das nicht alles. Es gibt auch noch einen neuen Paragraphen, den der Fachanwalt für IT-Recht Jörg Heidrich bei heise.de als mittlere Atombombe für die Anonymität im Internet eingeschätzt hat.
Ja, es ist eine ausgesprochen seltsame Idee, denn das Gesetz, das gegen Hate Speech im Netz gedacht ist und sich ja vor allem an soziale Medien richten soll, soziale Netzwerke, soll einen Eintrag im Telemediengesetz verändern. Und das Telemediengesetz regelt die Haftung von allen Anbietern von und im Internet, nicht nur speziell soziale Netzwerke. Und das hat dann mit dem ursprünglichen Gedanken, dort gegen Hate Speech vorzugehen, so nichts mehr zu tun. Und diese Änderung, es wird ein bisschen kompliziert, würde den Paragraphen im Telemediengesetz anpassen, der zur Herausgabe von Namen, E-Mail, Postanschrift und vergleichbaren Angaben verpflichtet. Das ist normalerweise nur Behörden erlaubt, bei schweren Straftaten, bei Terrorismus. Und das soll sich nach dem Gesetz ändern. Man könnte dann bei den Netzwerken als Privatperson selbst ein Auskunftsrecht anmelden, wenn man, das sind die neu eingefügten Worte, andere absolut geschützte Rechte von sich bedroht sieht, also beispielsweise das Persönlichkeitsrecht.
Du bist gut, ein bisschen kompliziert, ganz schön kompliziert. Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn einem ein kritischer Post nicht gefällt, der anonym verfasst wurde, vielleicht auch ein Text eines Whistleblowers, der Aussagen über bestimmte Menschen oder Institutionen macht, dann geht man zum jeweiligen Netzwerk und holt sich einfach die Klarnamen bzw. die Kontaktadressen und verklagt die dann?
Ja, also so interpretieren das zumindest einige Spezialisten und Experten diesen neuen Gesetzestext. Andere dagegen, zum Beispiel Thomas Stadler von internetlaw.de, sagt, dass dieser Einschub nicht dazu führen könnte, weil es übergeordnete Gesetzgebungen gibt. Aber dann sagt er auch gleich und fügt auch an in seiner Interpretation, dann machen die neuen Wörter im Text erst recht keinen Sinn, weil sie ja dann für gar nichts gut sind, beziehungsweise halt falsch.
Gut, ein ziemliches Durcheinander. Und dann hatten wir diese Woche auch noch was anderes Internationales, nämlich den Brexit. Großbritannien hat den Artikel 50 ausgelöst und damit quasi die Scheidung beantragt. Gab es denn dazu jetzt nochmal hämische oder andere Reaktionen im Netz?
Ja, ehrlich gesagt hat mich überrascht, dass das Ganze so ruhig abgelaufen ist. Es war ja schon ein großer historischer Moment für die EU, wenn auch eher ein trauriger. Und eine schöne künstlerische Reaktion gab es allerdings vom britischen Musiker Matthew Herbert. Er hat den Brexit Sound Swap ins Netz gestellt. Dort kann jeder Sounds oder halt ein Musikstücke hochladen, kleine Einspieler, die dann Teil seines Big Band Albums werden sollen, das sich mit dem Brexit beschäftigt. Denn Musik, so der Macher, sei etwas, das durch Zusammenarbeit entsteht, Kollaboration und nicht durch Abgrenzung. Und wenn man einen Sound hochlädt, dann bekommt man auch dementsprechend alle anderen zurück. Ist auch alles unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und so klingen alle bisher gesammelten Töne zusammen.
Gut, das passt dann zum Thema der Medienmeinung insgesamt, nämlich das ist ein ziemliches Durcheinander und chaotisch.
Ja, passend zur Situation.
Ja, vielen Dank, Jochen. Die Links und weitere Informationen zu den sehr netzpolitischen Medienmeinungen der Woche finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und dort gibt es auch unsere nächste Netzmusik zum Download.
Mit dabei ist der kenianische Reggae-Musiker Stoneface Priest mit dem Song Take Control. Ein klassischer Rastafari-Song, der dazu aufruft, sich von den Fesseln Babylons zu befreien, aber trotzdem sehr sonnig daherkommt, passend zum Tag. Das kann auch nur Reggae.
Take it over, boy. When it's red light, take it over, love. Revolution time, young. Fooling around with my mind. Time to let me go. Straighten up myself. Oh, Lord, Lord. And the chains and the Yaganegan, Lord, the Yaganegan.
Control von Stoneface Priest gibt es auch zum Download auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Gut 2 Jahre ist es her, da war da plötzlich dieser Podcast, über den alle sprachen, wie sonst nur über ganz erfolgreiche TV-Serien. Eine Serie, in der die Reporterin Sarah Koenig einen längst vergangenen Mordfall neu aufrollt und versucht zu lösen. Das Neue? Es wurde kein fertiges Ergebnis präsentiert. Der Hörer wurde durch den Podcast quasi zur Recherche mitgenommen.
Serial war mit 250 Millionen Downloads ein Riesenerfolg. Seitdem gibt es zwei Zeitrechnungen unter Podcastern, nämlich vor und nach Serial. Nun haben die Macher der Show eine weitere Serie veröffentlicht. S-Town heißt die. Seit Dienstag sind alle 7 Folgen online. Michael Love hat sie alle für uns gehört. Darüber haben wir vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollten natürlich als erstes wissen, wie gut denn S-Town ist und wie es sich im Verhältnis zu Serial schlägt.
Ja, also man hört S-Town wirklich sehr gerne. Das ist so tolle Storytelling, facettenreiche Figuren, schickes Sounddesign. Enttäuscht wird aber sicher sein, wer so ein zweites Serial erwartet hat. Denn auch wenn die Grundkonstellation erstmal recht ähnlich klingt, es kommt dann alles ganz anders. Also die Grundkonstellation ist, es gibt so einen verschrobenen Uhrenrestaurator, John McLemore, der meldete sich vor 3 Jahren bei dem Radiojournalisten Brian Reed und sagt, in meinem Kaff in Alabama, das ich hasse, aber da trotzdem mein ganzes Leben eigentlich verbracht habe, da soll ein Mord an einem Teenager vertuscht worden sein, habe ich gehört. Und dann überredet der Reed, vorbeizukommen und da zu recherchieren. Die Vorschau für die Serie und übrigens auch die ersten Minuten dann der tatsächlichen Show, die klangen dann aber plötzlich ganz anders, nämlich so.
You often can't tell what's been done to a clock over hundreds of years. Maybe there's damage that was never fixed or fixed badly. Sometimes entire portions of the original clockwork are missing, but you can't know for sure because there are rarely diagrams of what the clock's supposed to look like. A clock that old doesn't come with a manual.
Also, falls sich jemand jemals dafür interessiert hat, welche Herausforderung es mit sich bringt, antike Uhren zu reparieren, das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Monologs, den Reporter Brian Reed darüber hält. Man fragt sich so ein bisschen, warum erzählen die denn nicht, worum es eigentlich in dem Podcast geht? Aber das Problem ist tatsächlich, will man nicht übel spoilern, dann ist das ziemlich schwer zu benennen, denn am Ende von Folge 2 passiert etwas, das alles umwirft. Nämlich das ursprüngliche Thema des Podcasts, der Mord, der ist ab da dann nicht mehr als eine Fußnote. Das allein finde ich schon ziemlich hörenswert, muss ich sagen. Auch wenn das dann am Ende gar nicht so fluffig ist wie bei Serial.
Moment, das heißt, wir haben jetzt also hier den Nachfolger von Serial, aber S-Town klingt gar nicht nach Serial?
Also es gibt natürlich Parallelen in der Machart. Beide Podcasts sind subjektiv vom Reporter erzählt. Sie zeichnen sich eher durch so einen Erkenntnisprozess aus, der nachgezeichnet wird, statt einfach nur ein Rechercheergebnis zu präsentieren. Und damit ziehen beide Shows den Hörer schon richtig in ihren Bann. Es gibt da beklemmende Szenen wie diese, bei der Reporter Reed in einem abgeranzten Tattoo-Salon mit angeschlossener Bar recherchiert. Da können wir auch mal kurz reinhören.
I pretend to do a number of things that make me feel very uncomfortable. In order to keep as low a profile as possible. Such as act like I'm not shocked or upset or scared when someone says this to me. At the risk of ruining any surprise, the statement is racist and nonsensical, replete with multiple uses of a terrible word.
You know, we had a tax-free labor. It didn't have nothing to do with a bunch of niggers picking cotton. And we worked our ass off and we earned everything we got.
Also Reed, ein New Yorker mit jüdisch-italienischen Wurzeln und einer schwarzen Frau, erzählt, wie unwohl er sich fühlte, als einer der Tätowierer da in dieser Bar ihn mit rassistischen Statements konfrontiert. Und generell zur Show würde ich noch was anderes sagen. Also so gut mir das alles gefiel, irgendwie war dabei beim Hören schon wieder dieser Eindruck da, den ich auch bei Serial hatte. Und das ist der, ist es wirklich fair, das Leben von echten, also so ganz normalen Personen so zu erzählen wie in einem Roman? Die Linie, die man hier überschreiten kann oder die vielleicht überschritten worden sind, die sind schon fein, aber es gibt so ein gewisses Gefühl von Anmaßung und Voyeurismus, das ich da hatte. Das hatte ich schon bei Serial und das konnte ich auch bei S-Town nicht ganz abschütteln.
Trotzdem scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist ja, dass diese Recherchen für S-Town ja schon vor 3 Jahren begannen, also schon zum Teil älter sind als der ganze Serial-Hype.
Und das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil die Macher, Julie Snyder und Brian Reed, an diesem Projekt festgehalten haben, auch als die ganze Story auf halbem Weg in sich zusammenbrach. Aber die Macher waren offenbar einfach fasziniert von dieser Figur John McLemore, um den sich zunehmend der ganze Podcast gruppiert. Das ist einerseits so ein ganz vielseitig gebildeter, depressiver Exzentriker, dann aber auch dieser renommierte Experte für antike Uhrenreparatur, der in seinem Garten ein gigantisches Labyrinth züchtet und stundenlang am Telefon über die Übel der Welt jammert, ohne beim Thema bleiben zu können. Also auf so jemanden eine Story aufzubauen, das ist schon eine mutige Entscheidung, aber eine, die sich auszahlt. Ich habe gelesen, S-Town steht jetzt schon an der Spitze der US-Podcast-Charts von iTunes.
Und das ist ja dann auch so eine Art Erfolgsrezept jetzt. Also wir haben die starke Erzählerfigur, die persönliche Gedanken einstreut. Wir haben eine ausgeklügelte Dramaturgie. Wir haben eine reale Geschichte, die aber auf den Punkt inszeniert wird. Und seit dem Start von Serial gibt es ja ganz viele Podcasts, die das versucht haben nachzumachen, dass das so eine Art Geheimrezept für tolle Audiogeschichten ist. Ist das jetzt die Audio-Allzweckwaffe?
Nö, eine Allzweckwaffe ist das meiner Ansicht nach nicht. Also ich war kürzlich auf einem Kongress in Köln vom Deutschlandfunk, auf dem es um Podcast und Erzählen im Radio ging. Und also hätte ich da jedes Mal, wenn ein Serial-Vergleich viel 1 Euro bekommen, hätte ich die Fahrtkosten locker wieder drin gehabt. Das muss ich sagen, finde ich ziemlich gruselig, weil nichts ist langweiliger, als wenn jetzt alle versuchen, Serial nachzumachen und so klingen zu wollen, besonders dann, wenn man es einfach nicht so gut kann, würde ich sagen. Außerdem, diese Form von Storytelling, die funktioniert ja nicht für jede Geschichte. Das ist genau wie im Printjournalismus auch. Nicht jede Recherche taugt dazu, eine einfühlsame Reportage zu schreiben. Und wenn einem die richtigen Protagonisten fehlen, dann sucht man sich besser ein anderes Format. Also lebensweltliches, würde ich sagen, kann man mit so einem Serial-Ansatz total gut erzählen. News eher nicht so gut. Und darum besser als diesen Serial-Style wie so eine Schablone auf jedes Thema drauf zu drücken, wäre aus meiner Sicht mehr Formatvielfalt. Na, und wie immer Innovation natürlich sowieso.
Jetzt ist es ja so, dass sich diese Podcast-Welt seit einiger Zeit schon ziemlich ausdifferenziert. Da gibt es eine ganze Menge verschiedener Herangehensweisen. Siehst du das denn so, dass es da wirklich dann auch ganz viele neue Formate gibt?
Ja, eine Ausdifferenzierung sehe ich da auf jeden Fall. Früher war das ja so ähnlich wie zum Anfang der Qualitätsoffensive bei TV-Serien. Da haben alle die Sopranos und Breaking Bad und House of Cards geschaut und dann drüber geredet. Und inzwischen ist die Zahl toller Serien so groß, dass es niemand schafft, alles anzugucken. Das heißt, es differenziert sich alles wieder aus. Und ich sehe das bei Podcast ähnlich. Also es gibt so viele interessante neue Shows, dass man beim Hören fast nicht hinterherkommt. Man denkt jetzt mal nur an so fiktionale Podcast-Experimente wie Alice is Dead, Missing Richard Simmons, was wir hier bei Breitband auch schon mal besprochen haben, und dann auch so alberne Überraschungserfolge wie My Dad Wrote a Porn. Und so langsam bewegt sich auch in Deutschland was. Also Öffentlich-Rechtliche trauen sich an Serien ran, private Podcast-Netzwerke trauen sich was. Ich würde sagen, das Problem ist da sicherlich so eine gewisse deutsche Steifheit, gerade im Vergleich zu den USA, und natürlich die Finanzierung, denn also selbst Öffentlich-Rechtliche haben für Serien kein Budget, das so einen Aufwand wie bei S-Town für eine einzige Geschichte erlauben würde.
Michael Love über S-Town, den neuen Podcast der Serial-Macher. Falls Sie neugierig geworden sind, den passenden Link für den Podcatcher gibt es unter breitbanddeutschlandradiokultur.de. Und dort finden Sie auch die nächste Netzmusik von Nicholas Falcon, The Pub Philosopher.
If you're thirsty for truth, grab yourself a drink. The philosophers are about to begin. I used to wonder how the world should really be. The philosophers enlightened me. The philosophers enlightened me. They seldom agree. Each one is sure has the only key, but he's got the wrong door. Yeah, I used to wonder how the world should really be. The philosophers enlightened me. The philosophers enlightened me. The philosophers enlightened me.
Nicholas Falcon ist ein in Italien lebender Amerikaner und offensichtlich hat er eigene Erfahrungen mit den tief philosophischen, weltrettenden Gesprächen gemacht, die er irgendwann in der Nacht in einer Kneipe gehört hat und die dort stattgefunden haben und daraus dann eben diesen Song gemacht. Pub Philosophers war das jedenfalls von Nicholas Falcon.
Eine andere Art, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, sind ja traditionell Computerspiele und ein neuer Anlass dafür könnte das neue Rollenspiel Tides of Numenera sein.
Hier geht es allerdings nicht darum, massenweise Monster zu besiegen, knifflige Logikrätsel zu lösen oder stundenlange Videosequenzen anzuschauen, so wie sonst.
So wie sonst. Spielerinnen und Spieler von Tides of Numenera sind vor allem mit Lesen beschäftigt. Wie ist das jetzt, wenn Text in Games, einem Medium, das eigentlich alle Möglichkeiten hat, eine so wichtige und große Rolle spielt? Christian Schiffer hat sich mal eingelesen.
What if you were a byproduct of another's immortality?
Wir schreiben das Jahr 1.217.000 und fallen als namenloser Held auf die Erde, nur um wenig später feststellen zu müssen, dass wir nicht mehr sind als die abgestoßene menschliche Hülle einer Gottheit. Als Ex-Gott versuchen wir nun also, in dem von der Kritik hochgelobten Computerrollenspiel Tides of Numenera herauszufinden, was überhaupt passiert ist, laufen durch die schön gepinselte Welt, treffen auf allerlei bizarre Gestalten und stürzen uns hier und da auch mal in einen der seltenen Kämpfe.
Your palms are soft, as if they have not done much labor, but scars and burns on the hands and wrists suggest that you haven't always been careful.
Vor allem aber lesen wir. Wir lesen, lesen und lesen. Der PlayStation-Controller dient hier oft nur dazu, sich durch lange Texte zu manövrieren, die insbesondere aus Dialogen bestehen. Insgesamt soll das Spiel 1,2 Millionen Worte umfassen. Das dürfte Rekord sein für ein Computerspiel. Im Vergleich dazu kommt James Joyce Ulysses mit seinen lächerlichen 260.000 Worten geradezu als dünnes Groschenheftchen daher. Und auch Unendlicher Spaß von David Foster Wallace klebt mit seinen circa 500.000 Worten im Vergleich zu diesem Computerspiel-Epos irgendwo auf Novellenniveau herum. Allerdings wird jemand, der Tides of Numenera durchspielt, natürlich nicht alle 1,2 Millionen Worte zu Gesicht bekommen. Es ist eben eine interaktive Geschichte. Und die braucht nun mal viele Worte, sagt Gavin Jurgen Ferry, der Chefautor des Spiels.
We really tried to look at what the reader was going to experience.
Wir haben wirklich versucht herauszufinden, was der Leser eigentlich erleben möchte. Und dann steht man natürlich vor der Frage, soll man ihm bestimmte Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten vorenthalten, sodass er gar nicht erst neugierig wird und auf keine dummen Gedanken kommt? Oder, und dafür haben wir uns dann fast immer entschieden, lassen wir ihn das tun, was er möchte. Wer also sein Geschlecht ändern möchte oder einfach die Art, wie sein Charakter sich verhält, kann das tun. Das Spiel reagiert dann darauf.
Gavin Jurgen Ferry spricht vom Leser, nicht etwa vom Spieler. Und auch das zeigt vielleicht, welche Bedeutung dem Text in einem Spiel wie Tides of Numenera zukommt. Damit ist das Spiel Teil eines kleineren Trends, nämlich dass immer öfter Titel erscheinen mit auffallend gut geschriebenen Texten, etwa 80 Days, Fallen London oder Wasteland 2. Und das wiederum freut Gunnar Lott. Er betreibt den Podcast Stay Forever, der sich um alte PC-Spiele dreht. Und Gunnar Lott liebt es, in Spielen zu lesen.
Ich finde, Text im Computerspiel ist ja interaktiv. Und man kann ja dann damit auch mit Text wieder interagieren. Also man kann ja auch durch Selbsttexteingabe oder durch Auswahlmöglichkeiten interagieren. Und das schafft ja unbegrenzte Räume der Fantasie, die das Buch nicht so leisten kann, weil da ja die interaktive Ebene fehlt und die das gewöhnliche Computerspiel nicht so leisten kann, weil es halt unendlich mühsam ist, all diese Räume grafisch entstehen zu lassen.
Während die Grafik vieler Blockbuster-Spiele schon an Fotorealismus grenzt, ist beim Text qualitativ im Medium-Computerspiel oft noch Luft nach oben. Hier können dann kleine und mittelgroße Studios glänzen, indem sie gute Autoren beschäftigen. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit dem Geld. Guter Text ist günstiger zu haben als gute Grafik, sagt Colin McComb, Lead-Designer bei Tides of Numenera.
It's a very quick way to convey ideas.
Mit Hilfe von Text kann man natürlich sehr viel schneller Ideen umsetzen. Man braucht keine Animationen, muss nicht herumprogrammieren und man kann natürlich endlich mal groß denken. Und dann gibt es natürlich auch Details, die man mit Worten gut beschreiben kann, die aber in opulenter Grafik oft untergehen. Und das ist noch nicht alles. Angenommen, man schreibt eine große Weltraumschlacht und dann kommt jemand und sagt, naja, so richtig passt das ja jetzt nicht ins Spiel, dann hast du nur deine eigene Zeit verschwendet. Wenn dasselbe nun passiert und man hat mit Grafik gearbeitet, dann sind da gleich hunderte von Stunden verschiedenster Mitarbeiter draufgegangen.
Gerade erst wurde verkündet, dass der Vorgänger von Tides of Numenera Mitte April neu erscheinen soll, in einer frisch polierten Fassung. Das legendäre Planescape Torment ist ein 17 Jahre alter Rollenspielschinken, der Leseratten glücklich machen wird. Immerhin 1 Million Worte enthält das Spiel, so viele also wie Harry Potter. Zumindest dann, wenn man alle bisher erschienenen Bücher zusammennimmt.
Christian Schiffer über überraschend viel Text im Spiel Tides of Numenera. Und damit, finde ich, haben wir ja jetzt am Ende der Sendung ganz guten Bogen zu ihrem Anfang geschlagen. Wir haben ja heute über die Rückkehr des Analogen gesprochen und zum Schluss gezeigt, wie die analoge Kulturtechnik des Lesens wieder ins Digitale zurückkommt.
Naja, ich finde das also ein bisschen weit hergeholt, diesen Vergleich, weil so ein Game ja tatsächlich ein ursächlich digitales Produkt ist. Und ich muss auch sagen, mir liegen solche Spiele zum Beispiel gar nicht, weil sie tatsächlich dieses Lesen wie im Buch ohne einen Zwischenschritt auf den Bildschirm übertragen und das ist sehr, sehr anstrengend. Also vielleicht kann man könnte auch sagen, ich bin zu faul dafür. Aber vielleicht kommt ja von diesem Spiel jetzt sozusagen Tides of Numenera eine Buchversion raus. Die wiederum würde ich tatsächlich gerne lesen, weil ich schon interessant finde, was da passiert.
Sie lesen also weiter, wir lesen auch weiter. Sie können auch gerne weiter hören, denn Breitband ist jetzt vorbei. Hier kommen aber gleich die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit André Mumuth und das würden wir sehr empfehlen.
Zum Abschluss noch Musik von einem Kammerorchester, könnte man zumindest denken, wenn man sich die Besetzung von Saphir Nu anschaut, die aus 7 Musikern besteht, die unter anderem mit Kontrabass, Violine oder Cello spielen.
Die Musik ist dann aber nicht klassisch, sondern Pop mit Jazz, mit experimenteller Note und ganz feinen Melodien. Der Komponist und Kopf der Band Antonio Ferinu aus Süditalien nennt die Musik selbst wegen der vielen Genre-Einflüsse auch totale Musik. Wir hören Saphir Nu mit Land Escape und escapen jetzt selber auch ganz langsam. Tschüss sagen Katja Bigalke
und Markus Richter. Tschüss!